Das ist so ein Montag, wo ich Thomas Wagner ganz easy sagen kann, wenn ich möchte von dir, dass du vom Balkon springst, dann springst du einfach für diesen Podcast auf dem Balkon, oder nicht? Oder? Also ich finde schon.
Also ganz ehrlich, du hast eine solche Suggestionskraft auf mich, dass ich natürlich für dich ganz, ganz vieles machen würde, aber da ich mit dir auch noch viele, viele Podcasts aufnehmen möchte, springe ich jetzt nicht vom Balkon, sondern ich springe von so einem kleinen Mäuerchen für dich runter, lieber Mike.
Dann würde ich sagen, steht es 1-1 und ich sage, wenn man vom Balkon springt und trotzdem 1-1 das Ergebnis offen lässt für uns heute Morgen früh, es ist sehr, sehr früh, der braucht vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So. Mein lieber Podcast-Partner, das ist ja ein Wahnsinn gewesen, würde ich sagen. Oder lass es doch gleich bei Eintracht Frankfurt bleiben. Neuer Trainer, neue Balkone, ja oder nein?
Ja, also was man auf jeden Fall festhalten kann, der neue Trainer von Eintracht Frankfurt verfügt, man könnte positiv sagen, über Selbstbewusstsein. Man könnte sagen, wenn man es neutral bewerten will, er hat eine gewisse Hybris. Und wenn man es negativ bewerten würde, könnte man sagen, der ist absolut größenwahnsinnig. Mhm. Und eigentlich muss man sagen, gibt es nach dieser ersten Woche, die ja noch nicht mal rum ist, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass er grandios scheitert oder es wird eine absolute Erfolgsgeschichte. Mhm. Ich frage mich bei sowas dann immer, also er hat ja sicherlich ein Charisma und er hat eine Ausstrahlung und eine Erscheinung, das kann man glaube ich nicht sagen. Ich denke auch, dass er Leute mitnehmen kann und die Erfolge bisher als Trainer in Slowenien sprechen ja auch eine gewisse Sprache. Aber ich frage mich, ob ein intelligenter Spieler, wenn der hört, wenn ich meinen Spielern sage, die springen aus dem dritten Stock vom Balkon runter, ob der nicht dann denkt, Junge, geht's auch vielleicht ein paar Spuren tiefer? Oder glaubst du wirklich, dass ich so hohl bin und alles mache, was du mir sagst? Also ich finde das schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Leistung am Freitagabend war ganz biederer Fußball, der sich nur von den letzten Spielen unterschieden hat, dass du statt 3 ein Gegentor bekommst. Und ja, am Ende holst du einen Punkt mit. Aber sie haben Blut gerochen wie ein Hai. Sie haben nach 4 Monaten endlich mal wieder Fußball gespielt. Boah. Da waren aber die Spiele unter Dino Topmöller gegen Dortmund und Bremen attraktiver, muss ich sagen.
Absolut, absolut. Ich habe mich wirklich gefragt, was nimmt der Mann? Also ich hätte das auch gerne, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Selbstbewusstsein ist da nicht so groß. Und dann dachte ich mir,
na gut, also, die Pille hätte ich auch gerne. Doch, also Mike Riera habe ich auch schon häufiger gehört. Also,
ja, ja, ja. Ja, Thomas Tune, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber es war wirklich erstaunlich, das habe ich mich nämlich gefragt, wie kommt Markus Krösche, den ich eher als seriösen, gut aussehenden, also ähnlich wie dich, kompetenten Fußballfachmann verstanden habe, wie kommt er auf die Idee, diesen Trainer zu engagieren? Verstehe ich nicht. Also für mich ist es wirklich so die Peter-Hyperlisierung von Eintracht Frankfurt fast, oder?
Die was? Was war das, die?
Die Hybalisierung von Eintracht Frankfurt.
Du meinst von Peter Hyballa, oder was?
Ja.
Genau. Gut, also das ist ja nochmal eine Spur eskalativer. Ja, ich glaube einfach, er wollte einen Gegenentwurf haben zu Dino Topmöller, der ja eher so ein bisschen ein ruhigerer Typ war. Und der, wo man gesagt hat, dem fehlt vielleicht so die letzte Härte und Strenge mit der Mannschaft. Also ich denke schon, dass das ein anderer Charakter ist als Topmöller. Ich glaube auch, dass Krösche durch die Erfolge der Vergangenheit genug Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich probiere mal was ganz anderes aus, was ich grundsätzlich auch gar nicht so schlecht finde. Dieses immer gleiche, immer die gleichen Trainertypen. Da bin ich schon noch ein Freund davon, mal was anderes zu probieren. Nur ich verstehe den Trainer nicht so ganz. Also du setzt dich ja damit, du hast ja eine Fallhöhe durch diese Sprüche. Und da lauern ja alle eigentlich nur drauf. Und wie gesagt, so eine Leistung am ersten Spiel bei Union so schön zu reden. Ich verstehe auch, dass er seiner Mannschaft Selbstvertrauen inhalieren will. Aber ich kenne selbst viele Eintracht-Fans, die jetzt schon nachhaltig ein Störgefühl haben. Also da muss ich ganz schnell Erfolg einstellen.
Also ich sag's mal so, ich glaube nicht, dass er das bis Sommer schafft. Das ist ja mein Standardspruch. Es gibt ja viele Trainer, die es für mich nicht bis Sommer schaffen. Lass mal gucken, wie es dann im Sommer aussieht. Aber ich habe auch das Spiel wirklich genauso gesehen wie du. Ich habe gedacht, okay, gibt irgendwie 2 Tore weniger, aber ansonsten ist es irgendwie Langweil-Fußball vom Allerfeinsten. Ich habe mich gefragt, wer spielt da eigentlich jetzt gerade? Ist es der VfL Wolfsburg oder wer ist es denn eigentlich? Also lass mal abwarten, wie das jetzt so weitergeht. Vielleicht hast du ja auch recht und es wird eine Erfolgsgeschichte. Also kann ja sein, dass der Typ irgendwie so verrückt ist, und dass der so viel Tigerbalsam sich jeden Tag unter die Augen schmiert, dass uns allen die Tränen kommen.
Ich sage ja nicht, dass es eine Erfolgsgeschichte gibt. Ich habe gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder es ist ein totaler Rohrkrepierer oder es wird nichts dazwischen geben. Das wollte ich damit sagen.
1-1 ist es ausgegangen. Es war sehr viel Luft nach oben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du das ähnlich siehst, wenn wir über Freiburg gegen Bremen sprechen. Da gab es, glaube ich, eine dicke Überraschung. Ich hatte Daniel Thun nicht auf dem Zettel bei Werder Bremen. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich frage mich auch hier, wie man auf Daniel Thun kommt. Aber das wirst du uns gleich, du bist da näher dran an Daniel Thun. Als Hardcore-HSV-Mitglied und Fan hast du ihn ja einige Zeit dort auch erlebt und wirst uns erklären können, ist das der richtige Trainer für Werder Bremen? Wie kommt man aber darauf? Ist es wirklich so gewesen, dass man Bo Henriksen nicht bekommen hat, weil der Verein ihn nicht losgelassen hat? Was war da alles im Hintergrund los? Und ist es so, dass Daniel Thun dann vielleicht doch eher Nummer 3 oder 4 gewesen ist? Jetzt hat man da gegen den SC Freiburg auch ein Spiel gemacht, das jetzt eigentlich nicht anders war, als man das vorher gesehen hat. Also auch da ist, glaube ich, so dieser Einmal-Effekt, Zweimal-Effekt. Zweimal weiß man noch nicht, aber einmal Effekt mit Sicherheit nicht so richtig eingetreten. Hat es dich überrascht oder wie siehst du die Lage in Bremen jetzt?
Also erstmal Daniel Thun als Person. Ich kenne ihn schon seit seinen Anfängen in Osnabrück. Da hat er einen sehr guten Job gemacht als Trainer. In Hamburg hat er stark angefangen, hat den Aufstieg nicht geschafft. Da ist er leider dann auch in prominenter Gesellschaft. Aber das ist dann sicherlich jetzt nichts, wo du ein Fleißkärtchen für bekommst oder eine Auszeichnung. Und dann war er in Düsseldorf. Da hat er für meine Begriffe einen guten Job gemacht, weil er hatte da nie eine Mannschaft, wo du automatisch mit aufsteigen musst. Ich glaube, war immer unter den ersten 6. Was natürlich ein bisschen haften bleibt, ist dieses Scheitern in der Relegation. Wenn du das Hinspiel 3-0 in Bochum gewinnst, dann musst du das natürlich im Rückspiel irgendwie ins Ziel bringen. Sehr kommunikativer, sehr angenehmer, sehr intelligenter Typ, wie ich finde. Sehr beliebt auch in Düsseldorf, auch immer noch. Und angeblich war es ja so, dass bei Werder auf der Liste, auf der Shortlist 4 Namen drauf standen. Die beiden Svensson und Henriksen, deine dänischen Landsleute, plus Dune, wer der 4. war, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Jetzt gibt's ja die abenteuerliche Geschichte, dass man eigentlich Henriksen favorisiert hatte, dass man bei Mainz einem Konkurrenten nachgefragt hat, dass Heide eigentlich gesagt hat, das mache ich nicht, ich mache nicht einen Konkurrenten stark, aber wir können uns ja trotzdem mal darüber unterhalten, was ihr uns denn anbieten würdet. Und angeblich sollen 150.000 Euro von Clemens Fritz geboten worden sein. Jetzt muss man natürlich erstmal festhalten, im Moment scheint es ja on vogue zu sein, Clemens Fritz für alles, was in Bremen passiert, verantwortlich zu machen. Also selbstverständlich, wenn ein Rad irgendwie am Hauptbahnhof umfällt. Also ich weigere mich irgendwie noch zu glauben, dass du so naiv bist, dass du für 150.000 Euro den Ex-Trainer eines direkten Konkurrenten bekommst. Ich weiß nicht, wie verifiziert diese Geschichte ist. Fakt ist, dass Thun von Anfang an drauf stand. Ich glaube auch, dass man in dem Fall überlegt hat, entweder wir nehmen einen totalen Gegenentwurf zu Horst Steffen, das wäre Henriksen gewesen, oder wir arbeiten mit dieser Mannschaft, die ja eh total verunsichert ist, mit einem Trainer, der einen ähnlichen Ansatz hat, weil der Kader ist ja auch mal so zusammengestellt worden. Das macht schon für mich einen gewissen Sinn, aber die Leistung in Freiburg war natürlich besorgniserregend. Also wenn du fast 40 Minuten in Überzahl spielst, das war das zweite Mal innerhalb von kürzester Zeit, gegen Hoffenheim war es ja auch der Fall, und du trotz optischer Feldüberlegenheit, ich glaube auch 17-7 Chancen, Schüssen, kaum richtige Torchancen rausspielst, dann musst du wirklich sagen, das ist eigentlich eine tödliche Mischung. Du spielst immer so ganz okay, also du hast jetzt auch keinen völligen Trümmerhaufen. Aber, wie hat dann auch Marco Friedl gesagt, es scheint am Ende die Qualität zu fehlen, Tore zu erzielen. Und Jens Stay, der ja für mich beste Bremer, hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, Freiburg hat ein erwachsenes Tor geschossen, einfach ein Tor, weil Tore schießen ist die schwierigste Disziplin. Und Werder tut sich da unheimlich schwer. Und jetzt kannst du natürlich sagen, jetzt haben sie die Bayern vor der Brust. Wenn du jetzt keinen Kurswechsel einleitest und das mit aber eigentlich einem ähnlichen Trainer, dann ist Werder im Moment auf einem gefährlichen Weg.
Und da ist es doch anscheinend wirklich so, dass es einfach in den Köpfen ist, oder? Also die können doch alle einigermaßen kicken. Wir hatten das Phänomen ja schon wirklich bei vielen, vielen Vereinen, dass es nicht unbedingt daran gelegen hat, dass die Leute da nicht Fußball spielen können oder plötzlich einen Leistungsabfall hingelegt haben von 50%, sondern das ist doch letztendlich dann irgendwie oben in der Birne. Du bist in diesem Strudel drin. Da ist vielleicht auch einiges schiefgelaufen. Vielleicht war es auch so, dass Horst Steffen vielleicht für diese Mannschaft dann doch nicht derjenige war, der den Zugriff hatte, irgendwann auf der Strecke zumindest verloren. Und dass du dann letztendlich selbstständigt sich so eine Kabine ja auch. Kann das sein, dass das dann einfach auch so ist, dass du da nicht unbedingt nur Freistoße üben musst und Standards, sondern dass du dann einfach auch mal reingehen musst und mal überlegen musst, so wie kriege ich denn diesen Haufen wieder zusammen?
Naja, wenn man, weil du gerade Haufen sagst, also wenn man da das Kader durchleuchtet, man hat ja ein bisschen was umfunktioniert, man hat ja ehemalige Wortführer wie Duxch nach Birmingham gehen lassen. Mhm. Was man gehört hat, ist, dass ein paar Führungsspieler der Mannschaft wie Friedl, der ja oft nach links versetzt wurde, wie ein Schmidt oder ein Bittencourt nicht so besonders zufrieden gewesen sein soll mit Horst Steffen. Die jungen Spieler haben auf den Trainer gestanden. Und ja, das ist dann immer die Frage. Jetzt spielt Friedl wieder Zentrum. Da geht es ja auch darum, dass er seine WM-Chance in Österreich wahrt. Ich finde seine Interviews eigentlich ganz okay, weil er nicht immer nur dieselben Plattitüden raushaut. Aber so leistungsmäßig, also Werder hat eigentlich für mich eine relativ ruhige Mannschaft, also jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, da kann man sich jetzt groß dran aufrichten irgendwie. Und der Start war ja eigentlich noch ganz okay in die Saison. Ne? Sie sind so ein bisschen reingerutscht. Last-Minute-Treffer gegen Köln bekommen, Sterbi mit relativ wenig Energie gegen den HSV verloren und dann hat sich so eine Unzufriedenheit auch breit gemacht. Also wenn du mal in den Foren querliest, mein lieber Herr Gesangverein, also da ist ja, schon richtig die Kacke am Dampfen. Und ja, es stellt sich die Qualitätsfrage. Trotzdem finde ich, dass Werder einen Kader hat, mit dem du eigentlich eine ruhige Saison zwischen 10 und 13 spielen kannst. Also jetzt performen sie unter, aber sie sind halt total ungefährlich im Moment. Und das ist ein großes Problem. Das können wir nicht. Also wenn du nach 21 Spieltagen da stehst, wo du jetzt stehst, hast du ein Problem. Das ist logisch.
Absolut. Wir gucken mal ein bisschen weiter nach unten. Hättest du jemals gedacht, dass St. Pauli Stuttgart mit 2-2-1 schlägt?
Also ich hab's natürlich nicht gehofft, ne, weil ich dachte, dass der VfB gut drauf ist, auch nach dem Pokalsieg. Und ich habe natürlich als Konkurrent den Stadtrivalen, habe ich jetzt nicht unbedingt einen Sieg gewollt. Aber es ist natürlich schon so, ich halte Plessin für einen guten Trainer. Ich finde, dass die Mannschaft auch eigentlich qualitativ besser ist als im letzten Jahr. Und dass St. Pauli auch mal zu Hause ein Spiel gewinnen kann gegen einen höher gewetteten Gegner. In meinem Moment punkten ja viele von unten auch überraschend gegen Spitzenteams. Das kann definitiv mal passieren, ist aber natürlich ein Lebenszeichen für all die, die St. Pauli schon abgeschrieben hatten. Und man kommt doch nicht umhin festzustellen, dass es am Ende ein verdienter Sieg war. Und der VfB, muss man so sagen, finde ich, spielt über weite Teile der Saison eine richtig stabile Saison, eine gute Saison, sind in allen drei Wettbewerben noch dabei. Aber sie verlieren dann immer mal wieder Spiele. Also beim HSV haben sie sogar in Überzahl verloren. Sie verlieren gegen St. Pauli, wo du sagen musst, okay, wenn du also ganz souverän unter den ersten vier landen willst oder Kräfte sparen willst für die Pokalwettbewerbe nachher, sollte dir das nicht so häufig passieren. Ne?
Absolut. Also ich fand es auf jeden Fall überraschend und ich finde, es tut aber auch ganz gut. Ich glaube, über Heidenheim können wir gleich noch reden. Da müssen wir aber im Sinne von Liga halt nicht mehr wirklich drüber reden. Ich glaube, spannend wird es dann wirklich bei Mannschaften wie Borussia Mönchengladbach, erstaunlicherweise immer noch, müssen wir über die reden. Augsburg, Mainz, Wolfsburg, das sind so die Kandidaten, wo man jetzt irgendwie gucken muss, wer sortiert sich denn da weiter unten ein. Wolfsburg war uns beiden ja irgendwie die ganze Zeit immer wieder klar, kann man sich nicht angucken, den Fußball. Und jetzt bei dem Spiel gegen Dortmund muss man dann aber auch sagen, dass Borussia Dortmund als Bayern-Verfolger, da lieferst du so ein Spiel ab, ist das eigentlich nur so ein kurzer Schwächemoment oder ist da etwas mehr, du bist ja da näher dran, ist da etwas mehr, dass man dann so ein Spiel abliefert. Also ich fand auch, die letzten Spiele waren jetzt irgendwie nicht unbedingt der Burner. Man hat tatsächlich die Ergebnisse geholt, die man braucht, um Bayern-Verfolger zu sein. Aber es ist weit davon entfernt, dass wir Dortmunder sehen mit einem guten Fußball. Oder einem Fußball, der sich zu lohnen, der sich lohnt anzugucken. So.
Naja, wie gesagt, ich bin ja da grundsätzlich ein bisschen anderer Meinung. Wenn du noch 21 Spielen 48 Punkte hast und nur 6 hinter den Überbayern bist, wir hatten über die finanzielle Grundausstattung gesprochen, dann muss ich sagen, machen in Dortmund viele im Moment vieles richtig. Das Einzige, was negativ in den Kontor einschlägt, ist der DFB-Pokal, das Ausscheiden gegen Leverkusen. Und eins muss man ja auch mal festhalten, das waren ja genau die Spiele, die man in den letzten Jahren Dortmund vorgehalten hat. Oh, ihr gebt Punkte ab bei Abstiegskandidaten, ihr zieht nicht durch, wenn ihr mal die Möglichkeit habt. Die zweite Hälfte war nicht gut, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber 2-1 gewonnen, und ich sage das nochmal, es hieß immer Mentalität, es hieß immer, ihr seid nicht da, wenn es drauf ankommt, ihr seid nicht fit, kein Defensivverhalten, das alles hat Niko Kovac reingebracht. Okay, und jetzt hat er das alles reingebracht, da meckern alle rum, dass er keinen Champagnerfußball spielt. Also für mich ist die Kritik völlig unverständlich, muss ich sagen. Ja, das war ein glücklicher Sieg, gar keine Frage. Aber es bleibt erstmal bei 6 Punkte Rückstand. Und das ist die gute Nachricht für Borussia Dortmund. Und damit sind wir eigentlich dann beim Titelkampf, weil wir kommen auch nochmal auf den Abschiedskampf zurück. Aber ich sehe jetzt gerade auf der Uhr, du hast dich jetzt 19 Minuten um das Thema Schiedsrichter herumgewunden in diesem Podcast. Und da du mir vorher zugeraunt hast, dass du nur knapp 45 bis 50 Minuten Zeit hast, sind wir jetzt fast in der Halbzeit. Wir haben noch nicht einen dieser katastrophalen Schiedsrichterentscheidungen angesprochen vom Wochenende. Und deshalb fange ich jetzt erstmal an bei Bayern gegen Hoffenheim, was ein sehr unterhaltsames Spiel vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war, weil Hoffenheim erstaunlich gut auch in Unterzahl mitgespielt hat. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, diese rote Karte ist eine absolute Fehlentscheidung. Ja, über den Elfmeter kann man vielleicht noch reden, wobei es auch nicht mal für mich ein Elfmeter ist, weil Diaz sich erst bei Akpoguma einhakt, finde ich. Und ich habe manchmal so den Eindruck, und dem kann ich mich nicht erwehren, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über das peinliche Gewimmer, vor allen Dingen von Kimmich und Kane und auch Max Eberl. Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren, dass das so typisch ist. Oh, wir haben jetzt nur einen Punkt in 2 Bundesligaspielen gehört. Jetzt knallen wir mal voll auf die Schiedsrichter drauf, damit die bei den nächsten Spielen wieder schön alle in der Spur laufen. Und vor lauter Angst pfeift der Herr Stieler dann einen Elfmeter, diese rote Karte ist für mich ein absoluter Witz und der Elfmeter ist für mich höchst zweifelhaft. Und wenn du nach 18 Minuten so eine Entscheidung triffst, dann greifst du natürlich massiv ins Spiel ein. Das ist klar.
Also man muss schon sagen, dass die Folge mit dem Titel Das peinliche Gewimmer der Bayern eine der besten Folgen war oder die am meisten zugehört wurde oder beziehungsweise Hörer hatte. Es ist nicht nur das Maß aller Dinge in der Liga, wenn du nach oben guckst und wenn du den Fußball anguckst und die Ergebnisse anguckst, sondern es ist letztendlich auch ein Machtszenario des FC Bayern München und ich bin bei deiner These voll dabei. Da ist dann eben das peinliche Gewimmer der Bayern einmal da und man zetert und alle Schiedsrichter denken so, vielleicht ist es auch einfach nur im Hinterkopf. Kann ja auch sein, dass dann irgendwie eine Entscheidung gefällt wird, wo du dann normalerweise, wenn du das Gewimmer nicht gehabt hättest, anders entschieden hättest. Also das ist so ein bisschen, naja, weiß ich auch nicht.
Also gestern war ja auch wieder, hast du mal gesehen, dann fällt ich glaube, Diaz war es ja im Duell mit Akpoguma, fällt hin, wie der Kimmich wieder dem Schiedsrichter hinterherläuft. Das ist, also mittlerweile ist Joshua Kimmich, ja, der Sheriff von jedem Schiedsrichter, habe ich
so das Gefühl. Aber das war er doch immer schon, das war das Sheriffchen, das war irgendwie der Deputy, die ganze Zeit immer.
Aber ich finde eigentlich, dass er das bei seiner Klasse und auch in seinem Amt als Kapitän der Nationalmannschaft einfach gar nicht nötig hat. Ich habe ihn immer dafür, auch hier in unserem Podcast gelobt, dass er nie verletzt ist, dass er immer spielt, dass du kein Gejammer über den Rhythmus hörst. Ich finde auch diesen Siegeswillen alles gut, aber dieses peinliche immer, hey, da hat einer was falsch gemacht gerade. Also das ist wirklich wie so einer, da hat XY dem das Förmchen weggeholt. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Und das muss ich übrigens auch sagen, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, es gibt durchaus Bayern-Fans, die sehr reflektiert sind und die das auch selber einschätzen können und das auch selber mit einer angenehmen Gelassenheit moderieren. Aber große Teile der Bayern-Fans scheinen ja nach dem Gesetz zu leben. Also wir sind die Nummer 1 und wenn wir mal 2 Wochen am Status der Nummer 1 schwächeln, dann kritisieren wir den Schiedsrichter oder jemand, der negativ darüber berichtet, weil wir schweben ja eh überhaupt jeder Konkurrenz. Und gestern dieses Spiel, die Bayern waren schon, du hast gesehen, die waren angestochen, die waren bissig. Aber ich finde, dass Hoffenheim das gerade in der ersten Hälfte richtig gut gemacht hat, auch trotz der ganzen Unruhe, die da im Verein herrscht. Du hast ja gerade in der Viertelstunde nach dem Platzverweis gar nicht das Gefühl gehabt, dass Hoffenheim einen Mann weniger auf dem Platz hatte. Also da auch mal à la Bonheur, was da für eine Arbeit geleistet wird.
Ja, gut. Also ein Wort noch zu Kimmich. Ich habe das immer schon gesagt. Ich finde, das ist ein genialer Spieler, wenn er fit ist. Aber das Verhalten dann links und rechts des Platzes fand ich auch immer super nervig. Das erinnert mich irgendwie an den, der in der Schule dann immer über dem Tisch hing und mit dem Finger geschnipst hat. Herr Lehrer, ich weiß was, weißt du? Also nicht sich normal gemeldet hat, sondern die über den Tisch sich lehnen und schnipsen. So, damit sie auch
gerade motiviert werden.
Ja. Es ist wirklich Wahnsinn. Naja, und du hast halt irgendwie immer wieder komme ich ja zu dem Punkt, dass die Bayern, wenn sie müssen angestochen werden und dann werden sie brutal und zerlegen irgendwie jede Mannschaft. Aber irgendwie brauchen sie das. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie Männer, die sich gerne peitschen lassen und dann irgendwie in Fahrt kommen. Es ist irgendwie Wahnsinn. Keine Ahnung,
warum. Aber du musst doch, also ich meine, und das verstehe ich manchmal nicht, natürlich sind Regeln da, um ganz klar befolgt zu werden. Aber wenn ich in der 18. Minute eine rote Karte gebe, neben einem Elfmeter, also damit doch die Doppelbestrafung, über die wir ja auch schon ausgesprochen haben, dann sollte ich mir ja eigentlich ziemlich sicher sein. Er hat gestern argumentiert, warum soll Diaz sich fallen lassen, wenn er kurz vom Tor ist. Ich verstehe diesen Ansatz eines Schiedsrichters, was ich aber nicht verstehe. Es muss doch irgendjemand gesehen haben, dass der Diaz mit dem am Arm rangelt. Und dann ist es ja nicht so, dass der Akpoguma hingeht und den umholzt, ohne jede Chance auf den Ball zu gewinnen oder sowas, was dann eine klare rote Karte ist, sondern es ist ein Gerangel um den Ball, um die bessere Position, das meiner Meinung nach sogar von Diaz ausgeht, auch wenn er das clever macht. Und wenn ich einen Elfer gebe, dann muss doch irgendeiner, und dafür haben wir doch diesen VAR, dann sagen, ey, guck dir das bitte nochmal an, das ist ein normaler Zweikampf, der versucht zum Ball zu kommen oder erst da zu sein, da können wir keine rote Karte geben. Ich verstehe es einfach nicht, weil du damit natürlich eigentlich auch das Spiel nach 18 Minuten ein Stück weit kaputt machst. Der Stieler kann nichts dafür, wenn sich einer dumm anstellt bei Hoffenheim. Aber es ist für mich, die erste Aktion ist von Diaz. Der Hoffenheimer stellt sich auch nicht besonders clever ein, will ich alles gar nicht sagen. Und mit dem Elfmeter sage ich noch auf dem Platz, kann das so sein, dass du das so entscheidest, weil du auch nicht alles siehst. Aber wenn der VAR einen Sinn machen soll, dann bitte in so einer Szene.
Er macht ja spätestens nach dem Spiel 1. FC Köln gegen Leipzig keinen Sinn mehr. Also was Herr Willenborg sich da geleistet hat, ist wirklich an Unverschämtheit nicht mehr zu überbieten. Und was der VAR dann letztendlich dann noch, das ist dann die Kirsche noch oben drauf. Also alleine, dass man dieses Abseits, das keins war, das einfach keins war. Ich habe mir diese Szene wirklich 15
Mal. Naja, Moment. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz. Also da gibt es ganz viele Sachen und ich kann auch jede Erregung jedes Köln-Fans erzählen. Aber natürlich war das Abseits.
Nein, also das war kein Abseits. Also wo war denn das Abseits? Also ich habe mir die wirklich 15 Mal angeguckt. Da ist niemand im Abseits.
Doch, wirklich also kein Mensch. Nochmal. Wir fangen mal von vorne an. Es gibt zwei Entscheidungen, die kann man anders sehen. Ache, kann man einen Elfmeter drüber reden und man kann beim Ausgleich darüber reden, ob das von Johannesson kein Foul ist. Also das ist bis dahin mal ausgeglichen. So, und Baumgartner hätte eine rote Karte kriegen müssen, einen Elfmeter für den FC, weil das
Handspiel ist. Weil er als Handball-Torwart irgendwie den Ball rausgefischt hat.
Ja gut. Genau, so. Aber ich habe das schon ganz oft gesagt. Wir können nicht sagen, wenn wir eine halbautomatische Einrichtung haben, dann können wir nicht sagen, ja, Moment, also hier erkenne ich das ja nicht, das ist ja nur ein Millimeter. Die Ferse vom Kölner Angreifer, ja, nee, da finde ich auch Lachenblödsinn.
Also nein, du siehst doch die Ferse bei diesen Bildern überhaupt gar nicht. Du siehst nicht, du siehst in keiner Perspektive, dass das Abseits war.
Nochmal, Mike. Das haben wir wir haben das alle zwei Wochen, dass wir das diskutieren. Es gab diese Saison, ich kann dir 5 Szenen nennen. Wir haben drüber gesprochen beim Spiel Union gegen Bayern zum Beispiel, wo ich sage, ich sehe es nicht. Aber wenn wir ein halbautomatisches Ding haben und das anzeigt, dann müssen wir doch irgendwo ein Korrektiv haben und sagen, okay, dieser Maschine glauben wir. Wenn wir dieser Maschine schon nicht mehr glauben, dann können wir ja eh alles vergessen. Aber zu sagen, das ist ein Millimeter mit der Ferse oder mit dem Hinterteil und der andere ist gerade mit der Hüfte noch einen Millimeter dahinter und deshalb machen wir es nicht. Das macht doch keinen Sinn. Wo sollen wir denn dann einen Toleranzbereich machen? Sollen wir sagen, bei einem Zentimeter, wenn wir es sehen, dann ist es richtig. Also entweder es gibt ein automatisches Ding oder es gibt es
eben nicht. Sorry, aber ja, da glaube ich nicht dran.
Gut, aber also dann muss man sagen, dann glaubst du ja an gar nichts mehr, weil wir haben eine Halbautomatik, einen Computer, der das macht. Wir können auch darüber sprechen, wie macht der das überhaupt, wann ist der Ball vom Fuß oder vom Kopf weggegangen, Standbild, verstehe ich alles. Aber entweder wir haben eine Maschine, die das hinlegt, oder wir haben sie nicht. Und das ist jetzt die vierte oder fünfte Szene in dieser Saison, wo ich auch sage, ich sehe es mit bloßem Auge nicht, aber ich muss doch zumindest diesem Apparat vertrauen. Wenn ich das nicht mehr mache, dann müssen wir uns überhaupt nicht mehr weiter diskutieren. Aber also, es gibt eine Szene und deshalb wusste man ja am Anfang auch gar nicht, warum geht denn der raus, der Schiedsrichter, weil wenn es eine Maschine gibt, muss ja der Schiedsrichter nicht rausgehen, ob dieses Kopfballspiel von Raum kontrolliert oder nicht kontrolliert ist, weil das ist ja wichtig für die weitere Regel, weil wenn es ein kontrollierter Abwehrversuch ist, dann ist es ja eine neue Spielsituation und dann hätte es kein Abseits sein dürfen.
Genau.
Und da kann ich schon den Ärger von Kwasniok auch verstehen, der sagt, also wenn wir jetzt sagen, dass das kein kontrollierter Kopfball mehr war, dann trauen wir unseren Spielern, das ist übrigens Nationalspieler, auch relativ wenig zu. Es ist natürlich schon so, er ist im Rückwärtslaufen, also dass das jetzt ein klarer wie am Kopfballpendel ein Kopfballstoß ist, sehe ich auch nicht. Aber da verstehe ich den Frust, dass man sagt, das ist doch ein kontrollierter Abwehrversuch, der ihm einfach missglückt. Und damit hätte die Spielsituation anders bewertet werden müssen. Diesen Ärger der Kölner kann ich absolut nachvollziehen.
Also ich bin safe dabei, sorry, aber wenn du dir diese Szene, und das kann man ja irgendwie entsprechend auch machen, wenn du sie dir immer wieder anguckst, dann denkst du einfach, das ist totaler Wahnsinn, dann brauche ich, also wofür brauche ich denn den VAR dann noch bitte noch? Das macht wirklich den Fußball am Ende des Tages in den Arsch. Und es ist, ich will jetzt überhaupt nicht davon anfangen, dass der Kölner Fußballfan immer gerne dazu neigt, zu sagen, es sind immer wir, die benachteiligt werden. Ich glaube, das ist beim HSV-Fan so, das ist beim Augsburger-Fan so, beim Bayern-Fan sowieso, aber da will ich überhaupt nicht drauf einsteigen.
Naja, gut, also wenn man den Kölner Fans glauben darf, ist das ja jetzt Fehlentscheidung Nummer 337 und wenn man was für euch entscheidet.
368, um genau zu sagen.
Ganz genau.
Ja, genau. Also, war es ein gutes Spiel des 1. FC Köln oder war es kein gutes Spiel des 1. FC Köln?
Ich fand, es war ein gutes Spiel des 1. FC Köln, für das man auch mit einem Punkt eigentlich, also sagen wir so, es ist jetzt nicht total unverdient, dass Leipzig gewonnen hat, aber es wäre genauso gut verdient gewesen, wenn der 1. FC Köln einen Punkt geholt hätte, weil ich finde, sie haben mutig gespielt, sie haben sich gut gewehrt und sie haben in Phasen Leipzig richtig unter Druck gesetzt. Ich gucke ja dann... Ich gucke ja dann immer gern mal auf die wahre Tabelle. Das ist ja so eine Seite im Internet. Also da ist der FC jetzt nicht, ich glaube, da hatten sie letzten Spieltag einen Punkt mehr als ihnen zu, haben jetzt einen mehr als ihnen zustehen würde. Also es wird jetzt nicht konsequent gegen den FC gepfiffen, um das nur dir einfach zu nehmen. An deinem grimmigen Blick sehe ich das ja gerade. Aber ich, nochmal, ich verstehe die Enttäuschung und auch die Wut, weil du einfach, und das ist ja das Grundproblem ein Stück weit. Du siehst erst auf dem Platz, okay, das ist ein Handspiel, das ist für mich ein klarer Elfmeter. Dann denkst du, was checken die denn jetzt gerade? Also das kann man doch gar nicht anders entwickeln. Dann geht's um Abseits. Dann denkt man wie du wahrscheinlich, boah, was ist denn das mit dieser Linie? Ich erkenne das gar nicht. Da sage ich aber, wie gesagt, wenn wir eine Maschine haben, und das ist ja auch Konsens in der Liga, wir sollen eine Torlinientechnik haben und diese Abseitsposition. Bei der Torlinientechnik vertrauen wir auch darauf, dass das richtig ist. Und dann denkst du, warum geht denn jetzt der Schiedsrichter raus? Und das sind wahrscheinlich Dinge, die das Spiel kaputt machen. Du würdest dich auch genauso aufregen, wenn du jetzt keinen VAR hättest und würdest sagen, was war denn das, Abseits oder nicht? So habe ich das nicht erkannt. Das Problem ist meiner Meinung nach, wir gucken auf Dinge, die im normalen Spiel überhaupt gar keine mehr auffallen würde. Und deshalb ist mein dringender Appell nach wie vor, es muss von Trainern pro Halbzeit ein oder zwei Challenge geben pro Spiel. Und das muss ähnlich passieren.
Wie beim Tennis.
Wie beim American Football. Mhm. Weil die sitzen ja mittlerweile mit 28 Laptops auf der Bank. Bei jeder Trainerbank. Und dann sehen die natürlich auch spätestens nach 2 Minuten, oh, da war eine Szene, jetzt nehme ich eine Challenge. Das geht nicht meiner Meinung nach, weil dann würde das Spiel komplett zerfasern. Wenn du den Eindruck hast, dieses Tor, was da gestern, oder dieser Elfmeter, der da gestern fallen würde, ist nicht richtig, dann muss der Leipziger in der Sekunde, als dieses Ding ist, also sagen wir mal, in 5 Sekunden, muss Werner einen Buzzer drücken. Das muss dann angezeigt werden und dann muss diese Situation überprüft werden auf das, was reklamiert wird. Und wenn du recht hast als Leipziger, dann bleibt die Challenge bestehen für die Halbzeit. Und wenn du nicht recht hast, dann hast du gar keine mehr. Weil das würde dazu führen, dass sich auch Trainer und Spieler gar nicht mehr über jede Szene beschweren würden, sondern ganz genau gucken würden, beschweren wir uns hier gerade nur aus taktischen Gründen oder haben wir wirklich den Eindruck, da ist was falsch gelaufen? Und dann würde diese Szene einmal gecheckt werden im Keller und es geht wieder die Hauptverantwortung auf den Schiedsrichter über auf dem Platz. Denn das ist das Hauptproblem. Der Schiedsrichter ist gar nicht mehr Herr des ganzen Geschehens, denkt immer, naja, wenn ich jetzt hier vollkommen falsch lag, dann wird sich aus Köln einer melden. Eigentlich soll die Hoheit aber beim Schiedsrichter bleiben und in dieser Gemengenlage passieren so viele Fehler, die einfach nicht mehr tolerierbar sind. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen und wir haben gleich noch ein Ding in Mainz. Das ist einfach zu viel, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, jetzt ist es wirklich Zeit, dass Thomas Wagner DFB-Präsident wird und das alles wirklich komplett einmal in die Hand nimmt. Und ich finde es eine sehr gute, Lösung. Erzähl das doch einfach mal bei der nächsten DFB-Klausurtagung vielleicht. Findest du Gehör. Was mir halt nicht gefällt an dieser ganzen Situation am Ende des Tages, wirklich gar nicht gefällt, ist diesen heißen Atem, den ich jetzt plötzlich von hinten im Genick habe, weil der Hamburger SV mit 22 Punkten am 1. FC Köln mit einem Punkt dran ist, auf Platz 11. Und dann ist es so, wenn ich mir die nächsten Spielpläne so angucke, du hast ja quasi ab Werder Bremen ab Platz 16 bis hin zum 1. FC Köln, da kann ja alles jetzt passieren. Also Köln kann ja durchgereicht werden, bis auf Platz 14 von mir aus oder auch 15, je nachdem, wie es dann in den nächsten zwei Wochen aussieht. Das macht mir so ein bisschen Angst, dass der HSV auch plötzlich mit einem wieder grandiosen Spiel gegen Heidenheim.
Naja, also grandios, nein, da weiß ich nicht.
Nein, genau, ich wollte also gerade fragen. Also es war schon ein Kampfspiel ohne Ende.
Genau. Ja. Es war ein typisches Abstiegsspiel. Es war ein Kampfspiel, in dem der HSV in der ersten Halbzeit spielerisch die reifere Mannschaft war, verdient in Führung gegangen ist. Dann gab es eine Druckphase und ich würde sagen, am Ende das, was uns eigentlich die ganze Saison gefehlt hat, eine gewisse Kälte vom Tor, die hatten wir. Wir hatten dann in der Drangphase auch ein bisschen Glück und ein überragender Torwart, Daniel Heuer-Fernandes. Und so war Wahnsinn. Am Ende ein unfassbar wichtiger, verdienter Auswärtssieg, der zumindest jetzt auch mal die Blockade auswärts löst. Ich finde, dass das unten so unfassbar eng ist. Und ich habe gesagt, solange wir unsere Chancen nicht nutzen, aber der HSV hat eine gute Energie, finde ich. Egal, was da für Störgeräusche drumherum sind. Also die Mannschaft funktioniert in sich und man kann Paul Ziehen für einen Neuen oder Klatzel oder so auch kritisieren. Aber viele der Dinge, die er macht, gehen bislang auf. Aber du hast natürlich in einem Punkt total recht. Dadurch, dass St. Pauli jetzt gewonnen hat und 17 Punkte hat, musst du eines sagen, ab Platz 10 Köln. Köln spielt eine total solide Saison als Aufsteiger, aber es sind halt nur 6 Punkte. Natürlich sind da auch ein paar Mannschaften dazwischen. Und selbst Union hat 8 Punkte Vorsprung von einem direkten, das glaube ich niemals, weil Union macht dann stabil irgendwo seine Punkte. Aber du verstehst, was ich meine. Das ist unten brutal eng. Augsburg hat jetzt zweimal im Stück gewonnen, verliert in Mainz. Übrigens, da müssen wir auch noch mal kurz drauf gucken. Mainz jetzt mit dem dritten Spiel hintereinander, obwohl sie sehr guten Fußball spielen im Moment unter Fischer, gegen Wolfsburg, in Leipzig und gegen Augsburg, wo sie von 3 unfassbaren Elfmeter profitieren. Das ist ja schon eigentlich ein ziemlich harter Eingriff in den Abstiegskampf. Also nochmal, Mainz hat sich in diesen Spielen auch sicherlich 6 bis 9 Punkte verdient. Aber das ist natürlich schon gerade, und dieses Ding, du weißt, wie sehr ich Patrick Ittrich schätze als Schiedsrichter, aber zu sagen, der Retschbecai zieht voll durch gegen den Bell. Ich habe sogar einen Knall auf dem Platz gehört. Also muss ich nächstes Mal nochmal fragen beim Bierchen, wo der Knall war. Aber da, wo
hat er gestanden, Knall nicht gehört.
Naja. Nein, aber wo er gestanden hat, der Patrick Ittrich, kann ich das sogar total nachvollziehen. Also das sieht aus, der
ja, Augsburger zieht durch. Wenn du daneben stehst, ja, klar.
Ich will auch noch nicht mal sagen, dass das eine klassische Schwalbe von Bell ist. Manchmal ist das so, also du siehst das.
Er hebt schon ab und also ja.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, du gehst in dieses Duell rein, um den Elfer zu ziehen, sondern es ist so vielleicht so ein Schreckfaller, will ich nur mal sagen. Also ich will jetzt hier nicht
verobermoralisten spielen. Nein, ist ein gutes Wort, wenn ich den nächsten Schnee ausrutsche, du, hey,
aber
nur ein Schreckfaller.
Aber Mike, und da ist das Problem, was ich eben gesagt habe, dass 3 Minuten nicht zu checken ist, ob es eine Berührung gibt.
Ja, Wahnsinn.
Und der Ittrich sagt, ja, für mich war es ja klar und deshalb gehe ich gar nicht raus, weil die Hoheit soll ja beim Schiedsrichter bleiben. Das ist ja auch richtig, dass das so ist. Aber wenn du musst da eine Kommunikation haben, musst du sagen, sag mal, siehst du eine Berührung oder nicht? Und dann musst du doch sagen, Junge, geh mal raus, ich sehe nichts. Dann guck dir das bitte selber nochmal an. Ja, dass der drei Minuten nicht drauf guckt und wir alle sehen keine Berührung. Das ist ein Witz. Das muss man wirklich sagen. Und da wäre es klar besser gewesen, diesen Elfmeter nicht zu geben. Das muss man sagen. Und damit haben wir drei katastrophale Fehlentscheidungen. Und da sage ich, da bin ich bei Manuel Baum, der das, finde ich, wunderbar erklärt hat. Wenn es jetzt nur noch darum geht, dass du in jedem Pressschlag im Stadion oder im Strafraum einfach in die Horizontale gehst und damit du dann hoffst, der Schiedsrichter pfeift und dann hinten raus wird gesagt, okay, wir können es einfach nicht bestimmen, weil wir haben keinen Treffer gesehen. Dann trainierst du ja Fallen. Also das kann es wirklich nicht sein, muss man wirklich sagen.
Eine Sache noch, bevor wir in die zweite Liga gehen. Das Theater auf Hoffenheim, das oder in Hoffenheim, das müssen wir einfach noch mal ganz kurz irgendwie ganz kurz außen. Nicht?
Nein.
Aber es ist doch für jeden Fußballfan, das ist doch Comedy pur, was da läuft gerade, oder?
Ja, aber das ist ein solcher Irrsinn. Ich habe mal einmal versucht, mich da einzulesen. Da habe ich gedacht, was springen da eigentlich für Gruppen und Menschen rum, die diesen Verein, der gerade wunderbaren Fußball spielt, eigentlich zerlegen wollen. Und ich kann da nur eins zu sagen. Ich finde, dass Schicker und Ilzer beide das Richtige machen. Wenn das heute eine Degradierung gibt am Montag, dann werden die beide nächstes Jahr nicht mehr da sein. Finde ich auch sehr konsequent.
Ja, absolut. Und dass Ilse auch sich da ganz klar committed hat und gesagt hat, also denkt sie schon über einen Rücktritt nach. Oder glaubst du, dass das wirklich so passieren wird? Also, dass der Interims-Ultra-Präsident, der Ultra-Präsident, also der Interims-Ultra-Präsident, der da dicke Backen macht und da eine Palastrevolution anzündet. Und lustigerweise, das finde ich ja wirklich, wirklich richtig geil, dass auch die Administrative des Vereins, also sprich die Presseabteilung zum Beispiel, sich komplett hinter Schicker stellt. Also du hast diesen Interimspräsidenten von den Ultras geschickt, zur Vereinsübernahme wahrscheinlich. Da hast du plötzlich die Situation, dass auch die gesamte Medienabteilung, auch in den Posts, sich komplett hinter Schicker stellt. Also da musst du doch irgendwann, zur Besinnung kommen, selbst wenn du Ultra bist und sagst, ist mir alles scheißegal.
Ich wusste gar nicht, dass es in Hoffenheim Ultras gibt. Aber das ist
wusste ich auch nicht, dass es das gibt, dass es da Fans gibt, wusste ich gar nicht. Aber gut. Also,
lass es uns abkürzen. Schicker macht einen überragenden Job, Ilzer macht einen überragenden Job und wenn es heute eine Degradierung gibt, sind die beide im Sommer spätestens weg.
Und dann ist auch Dietmar Hopp weg und dann ist der Verein tatsächlich irgendwann relativ schnell durchgegangen.
Die Rolle, die Dietmar Hopp spielt bei all seinen Verdiensten, da blickt man ja auch übrigens nicht ganz durch. Also wie gesagt, ist mir auch, also das ist schlimmer als Denver Clan und Dallas zusammen, nur nicht ganz so interessant. Also von daher.
Boah, ich finde es schon sehr interessant, weil es Hoffenheim ist, aber ich finde den Case als solches, finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, das ist
aber
für einen Kommunikationsexperten wie dich natürlich interessant.
Das ist absolut.
Das würde mich nicht wundern, wenn da am Donnerstag steht, neuer Medienkrisenkommunikationschef Mike Gleis.
Ja, klar. Danke, nein. Danke, ciao.
Übrigens, falls du dann Bock hast an einem Hoffe-Podcast, nein, ich bin nicht dabei.
Nein, ich bin, okay, alles klar. Ne? Gut, dann weiß ich, das ist aber mies. Da mache ich aber gleich eine Transfersperre für dich rein. So, wir gucken mal nach Kaiserslautern. Wie lange ist der Lieberknecht denn da noch Trainer?
Gute Frage. Ich war am Samstagabend, habe ich Darmstadt gegen Lautern gemacht und muss sagen, also Darmstadt ist für mich der absolute Aufstiegsfavorit für die erste Fußball-Bundesliga, spielen echt einen richtig guten Fußball. Okay. Finde, Kohfeldt war ja auch immer so ein bisschen übersteigert und in seine Reden selbst verliebt, aber ich finde, er hat sich ein bisschen resettet in Belgien, macht einen richtig guten Job da, muss man sagen, und Lautern war zu keiner Zeit Lautern. Also ich glaube, sie haben jetzt die dritte Packung in Darmstadt in den letzten 4 Jahren bekommen. Und da waren so viele individuelle Fehler dabei. Da war aber auch keiner, der irgendwie das Heft in die Hand genommen hat. Und ich glaube schon, dass es irgendwann, wenn man das auch gehört hat, was Thomas Hengen da gesagt hat.
Und auch Kral.
Das war brachial. Wenn du auch gesehen hast, was Jens Kral nachher beim Spiel bei mir gesagt hat, bodenlose Frechheit, so kannst du dich nicht aufführen. Also es war in keiner Phase rote Teufel-DNA. Nur ich glaube, es wird mittelfristig auch um den Trainer gehen, aber irgendwann geht es auch um Thomas Hengen, weil der hat einen Trainerverschleiß, das ist Wahnsinn, und hat es nicht geschafft, eine homogene Mannschaft insofern zu gestalten, die müssen nicht auf den ersten 3 Plätzen sein, aber die müssen schon in der im Nahbereich der Aufstiegsplätze sein und sie müssen vor allen Dingen lauterer Tugenden hinkriegen. Das kriegen sie ab und zu Hause hin, aber nicht auswärts. Sie haben auch Verletzungspech mit Britain, aber das war schon ziemlich bodenlos am Samstag.
Das ist genau so. Und da glaube ich, wenn wir demnächst Tabula Rasa haben auf dem Betzenberg, dann schauen wir mal weiter ganz kurz nach oben. Schalke 2-2 in Dresden. Ruckelt sich jetzt so langsam ein, würde ich sagen, Schalke. Und ich glaube auch, das wird in der Tat, ähnlich übrigens wie bei Elversberg, vielleicht doch hinten raus nochmal knapp. Ich habe das in der letzten Episode ja auch schon gesagt. Ich bin nicht so sicher, ob Schalke durch ist. Ich bin natürlich nach wie vor sicher, dass Elversberg durch ist. Nicht. Aber es ist doch hinten, es ist irgendwie unberechenbar, oder?
Aber Mike, Sie haben in 3 Spielen in der Rückrunde, oder wie viel haben wir jetzt? Ne, warte mal, in 4 Spielen in der Rückrunde hat Schalke 3 Punkte geholt.
Ja.
So, ich habe im Winter gesagt, ich glaube, dass Schalke durchgeht. Dazu stehe ich, das habe ich im Winter gesagt, weil ich bei 9 Heimspielen mit der Wucht zu Hause gedacht habe, das funktioniert. Jetzt haben sie in 4 Spielen 3 Punkte geholt, mit so einem Schnitt wird es ganz sicher nicht funktionieren. Ich finde es höchst alarmierend, dass du gegen einen Tabellenvorletzten 2-0 führst und zu Hause das nicht über die Zeit bekommst. Darmstadt punktet wie verrückt. Und wenn wir jetzt gerade sagen, Lautern ist raus aus dem Aufstiegsrennen, dann hat Schalke selbst vor dem 6. Hertha nur noch 6 Punkte Vorsprung, aber vor Hannover auf 5 sogar nur noch 2. Hannover und Darmstadt sind im Moment die heißesten Teams oben. Paderborn punktet beständig und Schalke punktet halt nicht beständig. Und jetzt muss man einfach mal ganz klar festhalten, die Vorrunde war exorbitant gut. Man hat diese Abstiegssorgen aus den letzten 2 Jahren verscheucht. Und die Leute waren einfach glücklich auf Schalke. Und viele haben gesagt, naja, wenn wir dies Jahr sogar nur 5. oder 6. werden, alles okay, Hauptsache eine ruhige Saison. Aber indem du im Winter Dzeko und Ljubicic holst, ist natürlich ganz klar, du willst und musst aufsteigen. Da braucht mir auch keiner was anderes zu erzählen. Und jetzt kommt aber das, was alle schon in der Vorrunde gesagt haben, was wir auch gesagt haben, der Fußball, den Schalke spielerisch
spielt, ist schlimm. Ja,
der war ja teilweise richtig schlimm. Das ist überhaupt nicht, das ist per se nicht schlimm, weil so kannst du auch aufsteigen aus der 2. Liga. Nur dieses Ding, als Muslic kam, diese unfassbare Power, diese Energie, wie die die Gegner aufgefressen haben, im Sommer, wenn die Mannschaft noch fit ist, wenn die Plätze
weg sind,
das ist alles weg. Da haben sich die Gegner drauf angestellt und außerdem dauert die Saison auch jetzt schon einen Moment. Und es ist immer noch nicht ansatzweise einen Plan B zu erkennen. Muslic hat ja in der Vorrunde gesagt, er braucht keinen Plan B. Ich sage, es geht mittlerweile auch um mehr, weil wenn das schief geht, wird man auch den Trainer Muslic anders sehen, der ja fast als Heiliger durch die Schalke getragen wurde, der ja auch genau weiß, wie er mit den Medien spielen muss. Alles toll in der Vorrunde. Aber du musst ja in der Lage sein, zu Hause Dynamo Dresden auch mal auszuspielen oder zumindest ein 2-0, was aufgrund der individuellen Klasse, also Dzeko, muss ich sagen, habe ich ja völlig unterschätzt, wie gut der immer noch ist. Ich war von Florenz ein bisschen negativ beeindruckt. Also der ist ja Wahnsinn. Aber wenn du den im Moment nicht hättest, wäre es ja noch schlimmer. Also hier geht's nicht nur um den Aufstieg von Schalke, hier geht's auch um die Reputation von Muslic, der sich ja weigert zu sagen, es gibt auch noch einen anderen Weg zum Erfolg. Und ich glaube, er braucht einen anderen Weg zum Erfolg.
Wir schließen ab mit einer Nachricht, da müsst ihr jetzt sehr, 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 sehr stark sein. Und deshalb müssen wir auch heute schon etwas tippen. Wir werden nämlich, weil Rosenmontag ist und weil Thomas Wagner im Delirium sein wird.
Nein, das stimmt doch nicht. Das ist wieder typisch.
Nein, du musst arbeiten und du bist in den Bergen.
Ich bin in Cortina bei Olympia und ich weiß nicht, wo ich am Sonntagabend und am Montagmorgen da irgendwo rumkraxel und ich weiß nicht, wie mein WLAN ist und bevor die Leute einfach da rumwachten oder sowas, sagen wir, an einem Rosenmontag gibt es keinen Podcast nächste Woche und es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Rosenmontag irgendwas nicht machen kann, was nicht mit Karneval, Feiern, Alaf und Kölsch zu tun hat.
Brutal und deshalb also ganz, ganz stark sein, aber ich kann euch versprechen, deshalb, weil er eben ausfällt, tippen wir heute schon die UEFA Champions League und wir beginnen mit dem
Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir erstmal den Pokal machen diese Woche? Es ist doch Pokal.
Ja, ich kann ich ja nicht. Also deshalb lass es weg.
Gut. Also kommen wir mal schnell. Bayern gegen Pokal. Leipzig. Bayern-Leipzig 3-1.
Bayern-Leipzig 3-1. Verlängerung 2-1 Bayern.
Hertha gegen Freiburg?
3-1 Hertha.
1-2 für Freiburg. Und dann haben wir, wenn du die Champions League tippen möchtest, Olympiakos.
Dortmund-Atalanta.
Dortmund-Atalanta. Dortmund-Atalanta sag ich 2-1.
Da sage ich 1-3.
Aha, okay. Und Olympiakos gegen Leverkusen.
Ja, okay, das sollte in der Verlängerung ein 1-2 werden.
Warum gibt es da eine Verlängerung?
Nee, Entschuldigung, ich bin falsch. 1-2 Leverkusen.
Verlängerung war nur in der Jugend League, als jetzt Köln gegen Inter gespielt hat. Da gab es nur ein Spiel.
Lass mich in Ruhe. Also,
Nein, vielleicht hast du das deshalb gedacht. Olympiakos hat ja 2-0 in der Ligaphase gewonnen. Ich sage, das geht 1-1 aus. Und dann haben wir noch ein geiles Spiel. Celtic gegen Stuttgart.
Deine Celtics 2-1.
Da sage ich 2-2.
Sehr gut.
Haben wir vieles auseinandergetippt? Ja, dann muss ich sagen, 2 Wochen werde ich dich nicht sehen. Ich werfe jetzt hier mal den Buzzer einfach an und sag: geil, kannst du bitte nochmal checken, ob alles in den 46 Minuten richtig war? Und rufe dir jetzt schon mal ein versöhnliches Alav nach Dänemark zu. Gibt es eigentlich Karneval?
Das gibt es. Es ist natürlich eine Pipi-Veranstaltung im Vergleich zu Köln. Aber ich bin nächste Woche in Köln und werde es richtig krachen lassen. So viel kann ich dir sagen.
Echt? Mit Sprudel, mit Knallgas oder was?
Mit Chia. Und wer das kann, wer Karneval mit Chia und mit Wasser kann, der braucht vor allen Dingen in Köln eins, nämlich
Eier.
Und Chia-Müsli.